Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 43 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode geht es um die Schlachtschiffe der Helgoland-Klasse, manchmal auch Ostfriesland-Klasse genannt.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine. Dies ist die logische Fortsetzung meiner Reihe über deutsche Schlachtschiffe.
Die verwendeten Quellen.
Es werden die gleichen Quellen wie in den anderen Schlachtschiff-Episoden verwendet. Die Quellen in Kurzform. Admiral Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg. Verlag August Scherl, Berlin, vermutlich 1919, Datum des Vorworts. Ulrich Israel, Jürgen Gebauer, Panzerschiffe um 1900, Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1998. Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlag Lohse Eising, Wilhelmshaven 1962, dritte verbesserte Auflage 1964. Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag Augsburg 1998 und wie üblich Wikipedia. Die Schlachtschiffe der Helgoland-Klasse, manchmal auch Ostfriesland-Klasse genannt, wurden kurz nach den Schiffen der Nassau-Klasse gebaut und dienten in der kaiserlichen Hochseeflotte im Ersten Weltkrieg. Sie waren die letzten deutschen Schlachtschiffe, die ohne Turbinen gebaut wurden. Sie sollten veraltete Küstenverteidigungsschiffe und Panzerschiffe der deutschen Marine ersetzen. Ihr Bau wurde daher beauftragt, noch bevor die Nassau-Schiffe einsatzbereit waren. Seit den 1880er Jahren hatte sich die Marinetechnik extrem schnell weiterentwickelt. Kriegsschiffe waren innerhalb weniger Jahre veraltet und nach 20 Jahren kaum noch verwendbar. Neue Technologien kamen schnell zum Einsatz und Verbesserungen waren vorhanden, noch bevor die Schiffe überhaupt fertig gebaut waren. Gerade die Hauptgeschütze hatten sich stark verändert. Die deutsche Marine hatte zunächst mit der Brandenburg-Klasse langsam feuernde 28 cm Geschütze in den frühen 1890er Jahren verbaut. Diese wurden dann in den späten 1890er Jahren auf den Kaiser Friedrich III. Und den Wittelsbach-Schiffen durch schnell feuernde 24 cm Geschütze ersetzt. In den frühen und mittleren 1900er Jahren waren dann auf den Braunschweig-, Deutschland- und Nassau-Schiffen schnell feuernde 28 cm Geschütze eingesetzt worden. Konnte man diese weiter beibehalten? Werfen wir dazu einen Blick ins Ausland. Üblicherweise vergleiche ich die deutschen Schiffe mit dem damaligen Maß aller Dinge der Royal Navy und dem direkten Gegner in Europa, Frankreich. Die Royal Navy wird auch diesmal bleiben, aber Frankreich wird durch die USA und Russland ersetzt werden im Rahmen dieses Vergleiches. Die Helgoland-Schiffe wurden zwischen 1908 und 12 gebaut. In etwa diesem Zeitraum fallen die HMS Neptune aus Großbritannien mit einem Zeitraum von 1908 bis 11, die amerikanische South Carolina-Klasse von 1906 bis 10 und die russische Gangut-Klasse von 1909 bis 15. Die HMS Neptune war als Einzelschiff geplant, da die britische Admiralität die Produktionskapazität der Deutschen kurzzeitig unterschätzte. Sie wurde im Januar 1909 auf Kiel gelegt und bis Januar 1911 fertiggestellt. Sie verdrängte 20.000 Tonnen, war 166,4 Meter lang, 25,9 Meter breit und hatte einen Tiefgang von 8,7 Meter. Die Turbinen produzierten 25.000 PS, was dem Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 21 Knoten und eine Reichweite von 11.700 Kilometern bzw. rund 7.300 Meilen ermöglichte. Die Besatzung besaß eine Maximalstärke von 813 Mann. Oberflächlich handelte es sich um ein leicht verbessertes Schiff der St. Vincent-Klasse, das der HMS Dreadnought sehr ähnlich sah. Die Hauptgeschütze waren jedoch anders angeordnet worden. Weiterhin befand sich ein Turm am Bug, zwei am Heck und zwei an den Flügeln seitlich. Die Flügeltürme waren jedoch nicht nebeneinander, das heißt, einer befand sich am Bug auf der linken Seite, der andere am Heck auf der rechten Seite. Aufgrund der Art, wie die Aufbauten angebracht waren, konnten daher alle fünf Geschütztürme in einer Breitseite aufs gleiche Ziel abgefeuert werden. In der Praxis wurde das jedoch nur in Notfällen gemacht, da die Druckwellen der Schüsse die Aufbauten beschädigen würden. Die Hauptgeschütze waren weiterhin 305 mm Geschütze, 10 an der Zahl. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 16 einzelnen 102 mm Geschützen. Hinzu kamen drei 45 cm Torpedorohre. Die Panzerung war weiter verstärkt worden. Die Neptune diente bis 1921 und wurde dann verschrottet. Die amerikanische Konkurrenz war die South Carolina-Klasse, bestehend aus den beiden Schlachtschiffen USS South Carolina, BB-26, und der USS Michigan, BB-27. Beide wurden im Dezember 1906 auf Kiel gelegt und im Januar bzw. März 1910 in Dienst gestellt. Sie verdrängten rund 18.000 Tonnen bei einer Länge von 138 Metern, einer Breite von 24,5 Metern und einem Tiefgang von 7,5 Metern. Sie waren also deutlich kleiner als die britische Neptune. Sie besaßen keine Turbinen, sondern konventionelle Motoren, die 16.500 PS produzierten. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 18,5 Knoten, die Reichweite bei 12.900 Kilometern bzw. 8.000 Meilen. Die Besatzung bestand aus maximal 932 Mann. Die Bewaffnung bestand aus 12 305 mm Geschützen in 4 Türmen, das heißt 3 Geschütze pro Turm. 2 der Türme standen am Bug, 2 am Heck. Angeordnet waren sie auf der Mittellinie des Schiffes und der jeweils hintere Turm konnte über den vorderen schießen. Das heißt, nach vorne und hinten konnten 6 zu den Seiten alle 12 Geschütze feuern. Die Anordnung der Türme war daher sehr modern und sehr effizient. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 22 76 mm Geschützen, 8 37 mm Geschützen und 2 53 cm Torpedorohren. Die South Carolinas dienten von 1910 bis 1922. Betrachten wir zuletzt die aus Russland stammenden Gangut-Schlachtschiffe. Dies waren die Gangut, Poltawa, Petropawlowsk und Sewastopol. Sie wurden 1909 auf Kiel gelegt, aber erst Ende 1914 bzw. Anfang 1915, also während des Ersten Weltkrieges, fertiggestellt. Der Grund dafür waren Produktions- und Lieferschwierigkeiten bei den Motoren und Geschütztürmen. Die Schiffe waren sehr groß. Sie verdrängten 24.800 Tonnen bei einer Länge von 181,2 Metern, einer Breite von 26,9 Metern und einem Tiefgang von 9 Metern. Die 4 Turbinen produzierten 52.000 PS und ermöglichten den Schiffen eine Höchstgeschwindigkeit von 24,1 Knoten. Die Reichweite lag aber nur bei 5.900 Kilometern bzw. 3.700 Meilen. Die Besatzung bestand aus 1.149 Mann. Die Bewaffnung bestand aus 12 305 mm Geschützen. Die Geschütze waren in der Mittellinie des Schiffes angebracht, allerdings waren Türme 2 und 3 von Aufbauten umgeben. Sie konnten also nur zur Seite, nicht aber nach vorne und hinten feuern. Die Breitseite war daher mit 12 Geschützen sehr schwer, nach vorne und hinten konnten aber nur 3 Geschütze feuern. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 16 120 mm Geschützen, 3 76 mm Geschützen und 4 45 cm Torpedorohren. Die Ganguts überlebten beide Weltkriege, im Falle der Poltawa aber nur als versenktes Blockschiff und wurden in den späten 40ern bzw. 50ern verschrottet. Auf den ersten Blick wirken die Gangut-Schiffe natürlich am stärksten. Sie sind sehr groß, sehr schnell und haben eine beeindruckende Feuerkraft. Ihr Geschützarrangement war aber nicht ideal. Die Panzerung war zudem unterdurchschnittlich, hatte mehrere kritische Schwächen und es fehlte zudem an modernem Torpedoschutz. Die Neptune hat auf ihrer Seite eine gute Panzerung und gute Feuerkraft. Die South Carolinas haben das modernste Design und können bei der Feuerkraft mithalten. Allerdings sind sie die deutlich langsamsten Schiffe. Wie sieht es nun mit den Helgoland-Schiffen aus? Auch hier hatte man sich viele Gedanken bezüglich der Hauptgeschütze gemacht. Eine moderne Anordnung wie bei den South Carolina-Schiffen war angedacht, aufgrund von Designlimits aber verworfen worden. Es blieb beim Hexagon wie bei den Nassau-Schiffen. Ein Turm vorne, ein Turm hinten und 4 an den Seiten. Es blieb die Frage des Kalibers. Keine erstklassige Marine setzte mehr Geschütze unterhalb von 305 mm Kaliber ein. Und es gab Berichte, dass die Briten demnächst sogar 340 mm Geschütze einsetzen würden. Wohl oder übel mussten daher auch die Deutschen ihre liebgewonnenen 28 cm Geschütze aufgeben und auf 305 mm aufrüsten. Die hohe Reichweite und Feuerrate konnte beibehalten werden. Erneut waren die Schiffe größer geworden. Die Helgoland-Schiffe waren 167,2 Meter lang, 28,5 Meter breit und hatten einen Tiefgang von 8,94 Metern. Sie verdrängten maximal 24.700 Tonnen. Im Vergleich zur Nassau-Klasse war die Fahrstabilität der Schiffe deutlich verbessert worden. Die Helgoland-Klasse erhielt jedoch ebenfalls keine Turbinen. Aus Kostengründen wurden weiterhin altmodische Maschinen verwendet. Die Maschinen produzierten rund 30.000 PS. Die Quellen variieren hier zwischen 27.000 und 34.000 PS und beschleunigten die Schiffe auf theoretische 20,5 Knoten. In der Praxis erreichten sie sogar bis zu 21,3 Knoten. Die Reichweite lag bei 10.200 Kilometern bzw. 6.000 Meilen. Die Hauptbewaffnung bestand aus 12 30,5 cm Geschützen. Als Sekundärbewaffnung standen 14 15 cm Geschütze zur Verfügung. Für den Nahkampf standen 14 8,8 cm Geschütze zur Verfügung. Kurz nach Ausbruch des Krieges wurden zwei dieser Geschütze durch 8,8 cm Flakgeschütze ersetzt. Nach der Skagerrak-Schlacht wurden alle restlichen 8,8 cm Geschütze entfernt. Die Helgoland-Schiffe verfügten zudem über 6 50 cm Torpedorohre. Die Panzerung war im Wesentlichen die gleiche wie auf den Nassau-Schiffen, war jedoch punktuell leicht verstärkt worden. Die Besatzung bestand aus 42 Offizieren und 1071 Seeleuten. Insgesamt wurden vier Schiffe gebaut, die SMS Helgoland, die SMS Ostfriesland, die SMS Thüringen und die SMS Oldenburg. Baubeginn war zwischen Herbst 1908 und Frühjahr 1909. Die Schiffe liefen zwischen Herbst 1909 und Sommer 1910 vom Stapel und wurden zwischen Sommer 1911 und Frühjahr 1912 in Dienst gestellt. Die SMS Helgoland wurde in der Howaldswerke Werft in Kiel gebaut, die SMS Ostfriesland in der Kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven, die SMS Thüringen bei der AG Weser in Bremen und die SMS Oldenburg bei den Chichau-Werken in Danzig. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bestand ihr Dienst aus Manövern und Auslandsfahrten. Bei Kriegsbeginn befanden sich die Helgoland-Schiffe in der Nordsee beim 1. Geschwader. Ziel der deutschen Flotte war es, durch provokative Manöver Teile der britischen Flotte aus ihren Häfen zu locken und anzugreifen. Dabei kam es auch zu Küstenbombardements. Diese wurden von Kreuzern und Schlachtkreuzern durchgeführt, während die Schlachtschiffe mit etwas Abstand folgten, um im Falle eines Eingreifens der britischen Flotte aktiv zu werden. Dies gelang jedoch nicht, weswegen die Schlachtschiffe der Helgoland-Klasse zwar häufig zum Einsatz kamen, jedoch ohne Feindkontakt blieben. Im Sommer 1915 wurden die Helgoland-Schiffe in die Ostsee verlegt, um beim Vorstoß in die Rigaer Bucht zu helfen. Sie kamen allerdings hier ebenfalls nicht an den Feind heran. Den ersten richtigen Feindkontakt hatten die Schiffe bei der Skagerrak-Schlacht im Frühsommer 1916, der größten Seeschlacht des Ersten Weltkrieges. Hierbei trafen die deutsche Hochseeflotte und die britische Grand Fleet aufeinander. Die Helgoland-Schiffe befanden sich als Teil des 1. Geschwaders im Zentrum der deutschen Flotte. Die SMS Helgoland, SMS Thüringen und SMS Ostfriesland beschossen in unterschiedlichen Konstellationen britische leichte Kreuzer und Zerstörer. Die Schiffe waren an der Versenkung der Zerstörer HMS Nestor und HMS Nomad beteiligt. Die Helgoland-Schiffe kamen kurz vor einem Kurswechsel der deutschen Flotte auf Schussweite an die britischen Schlachtschiffe heran. SMS Ostfriesland, SMS Helgoland und SMS Thüringen beschossen die HMS Warspite. Aufgrund des Kurswechsels konnte jedoch nur die Ostfriesland das Feuer für mehr als ein paar Minuten aufrechterhalten. Sie erzielte dabei mehrere Treffer auf der Warspite. Die SMS Thüringen beschoss mehrmals das Schlachtschiff Malaya, ohne Treffer zu erzielen. Danach sorgten Abstand und schlechter werdende Sicht dafür, dass das Feuer eingestellt werden musste. Bei der dritten und letzten Gefechtskehrtwendung wurde die Helgoland von einem schweren Geschoss getroffen, vermutlich von der HMS Barham oder HMS Valiant, und erlitt leichte Schäden. 80 Tonnen Wasser drangen in das Schiff ein, es blieb jedoch einsatzbereit. Nach Einbruch der Dunkelheit griffen die Briten mehrmals mit leichten Kreuzern und Zerstörern die deutsche Flotte an. Die Schiffe der Helgoland-Klasse waren heftig in diese Kämpfe verwickelt, speziell die SMS Oldenburg und die SMS Helgoland. Die Schiffe beteiligten sich dabei an der Versenkung der HMS Fortune. Allerdings wurde die SMS Oldenburg kritisch getroffen. Ein Zerstörer vernichtete das Suchlicht am Bug des Schiffes. Die herabfallenden Trümmerteile trafen die Brücke. Der Kommandant wurde verletzt, weitere Mitglieder der Brückenbesatzung, unter anderem der erste Offizier und der Steuermann, wurden getötet bzw. ebenfalls verletzt. Das Schiff war zeitweise steuerlos, bis der verletzte Kommandant selbst das Steuer übernahm und das Schiff zurück in die deutsche Linie steuerte. Kurz nach 1 Uhr nachts feuerten die SMS Thüringen, die SMS Ostfriesland und mehrere andere Schlachtschiffe auf den britischen Panzerkreuzer HMS Black Prince. Nach mehreren Salven wurde der völlig chancenlose Panzerkreuzer durch eine massive Explosion vernichtet. Eine halbe Stunde später beschädigte die Thüringen den Zerstörer Turbulent schwer. Die Oldenburg erzielte Treffer auf dem Zerstörer Ardent. Auf dem Rückmarsch in die Häfen lief die Ostfriesland auf eine Mine, konnte jedoch aus eigener Kraft den Hafen erreichen. Sie wurde dabei von mehreren Torpedobooten und einem Flugzeug eskortiert. Ihre Höchstgeschwindigkeit war zeitweise auf 10 Knoten begrenzt. Der Minentreffer tötete einen Mann und verwundete 10. Die Thüringen hatte die Schlacht unbeschadet überstanden, die Helgoland hatte nur leichte Schäden erlitten und die Oldenburg war trotz des einen Treffers ebenfalls weiter seetüchtig. Sie hatte jedoch 8 Tote und 14 Verwundete zu beklagen. Im weiteren Verlauf des Krieges waren die Schiffe an keinen Kampfeinsätzen mehr beteiligt. 1916 fanden noch 2 weitere Vorstöße in die Nordsee statt, allerdings kam es zu keinem Feindkontakt. Im April 1917 rammte die SMS Helgoland unglücklicherweise den neuen Schlachtkreuzer SMS Hindenburg. Die Helgoland-Schiffe wurden 1917 bei Operation Albion defensiv in der Ostsee eingesetzt. Im Frühjahr 1918 nahmen sie an einem weiteren Flottenvorstoß in die Nordsee teil, der jedoch ergebnislos abgebrochen wurde. Die Schiffe der Helgoland-Klasse waren von Admiral Scheer für den Flottenvorstoß Ende Oktober 1918 eingeplant. Scheer wollte durch einen Sieg zur See die Friedensbedingungen für Deutschland verbessern. Die Besatzungen der Schiffe betrachteten dies jedoch als Selbstmordmission und verweigerten die Befehle der Führung. Die Operation musste daher abgesagt werden. Die Befehlsverweigerungen trugen ihren Teil zur Matrosenrevolte und der Novemberrevolution 1918 bei. Ursprünglich hätten die Helgoland-Schiffe zum Grundstock der deutschen Nachkriegsmarine gehören sollen, da sie aufgrund ihrer veralteten Maschinen für die Alliierten als Kriegsbeute uninteressant waren. Nach der Selbstversenkung der deutschen Flotte in Scapa Flow forderten die Alliierten sie jedoch als Kompensation. Die SMS Helgoland wurde an Großbritannien ausgeliefert und in den frühen 20er Jahren verschrottet. Das Bugtier gaben die Briten den Deutschen zurück. Derzeit befindet es sich im Besitz des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden. Die SMS Oldenburg wurde an die Japaner ausgeliefert, die jedoch kein Interesse an dem Schiff hatten und es direkt in den Niederlanden verschrotten ließen. Die SMS Thüringen wurde an Frankreich ausgeliefert und beinahe von der eigenen Mannschaft bei der Übergabefahrt versenkt. Sie wurde bis 1923 bei Gavre als Zielschiff verwendet. Teile des Schiffes wurden vor Ort abgewrackt, aber große Teile des Rumpfes befinden sich immer noch dort. Die SMS Ostfriesland wurde am 9. April 1920 an eine amerikanische Crew übergeben und nach Amerika überführt. Im Juli 1921 sollte die Ostfriesland eine letzte große Rolle spielen. Die US-Luftstreitkräfte und die US Navy führten Tests durch, bei denen die Effektivität von Luftangriffen auf Großkampfschiffe überprüft werden sollten. Beide Seiten arbeiteten jedoch gegeneinander. Die US Navy wollte, dass die Luftangriffe scheiterten, damit ihre eigenen Schlachtschiffe nicht plötzlich als veraltet galten. Die US Army Air Force dagegen wollte die Schlachtschiffe unbedingt versenken, weswegen sie sich auch nicht an die Regeln hielt. Beide Seiten hatten sich auf den Einsatz von 100 Kilo, 270 Kilo und 450 Kilo Bomben geeinigt, mit anschließender Inspektion an Bord. Die 900 Kilo Bomben wollte die US Navy verhindern. General Mitchell setzte sie jedoch ein, noch bevor die Navy die Schäden an Bord der Ostfriesland inspizieren konnte. Die schweren Bomben versenkten die Ostfriesland schließlich. Die US Navy reagierte wütend auf Mitchells Eigenmächtigkeit, der deswegen sehr viel Ärger bekam. Trotz berechtigter und unberechtigter Kritik an den Tests war bewiesen worden, dass Flugzeuge auch Großkampfschiffen gefährlich werden konnten, weswegen in den Folgejahren mehr in die Luftabwehr investiert wurde. Trotzdem glaubten viele Marinespezialisten und hohe Offiziere weiterhin, dass Flugzeuge keine große Gefahr für Großkampfschiffe darstellten und das Schlachtschiff weiterhin das Rückgrat jeder Flotte sein musste. Zu ihren Argumenten gehörte, dass sich die Ostfriesland bei dem Test nicht bewegt hatte, die Flugzeuge nicht von der Bordluftabwehr beschossen worden waren und sich keine Crew an Bord befunden hatte, welche auf die Schäden hätte reagieren können. Die Schlachtschiffbefürworter verstummten erst nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, der mit brutaler Deutlichkeit gezeigt hatte, dass die Ära des Schlachtschiffes vorbei war.
Ein paar abschließende Worte.
Die Schlachtschiffe der Helgoland-Klasse waren ein weiterer Schritt vorwärts für die Hochseeflotte und sie bewährten sich im Einsatz. Aufgrund ihrer veralteten Maschinenanlagen hätten sie die Chance auf eine zweite Karriere in der Reichsmarine und möglicherweise der Kriegsmarine gehabt. Doch die Selbstversenkung der Hochseeflotte in Scapa Flow und die anschließenden Nachforderungen der Alliierten zerstörten diese Möglichkeit. 2 der Schiffe wurden mehr oder weniger direkt abgewrackt, Zwei weitere wurden als Zielschiffe eingesetzt. Die Ostfriesland bleibt in Erinnerung als das Schlachtschiff, welches als erstes von einem Flugzeug versenkt wurde.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.